Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Ulrike Giro, Professorin für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems und Gründerin des European Democracy Labs, einer Denkfabrik, die sich für die Idee einer europäischen Republik einsetzt. Frau Giro, bienvenue, herzlich willkommen im Studio.
Ja, herzlich willkommen, ich freue mich.
Hatten Sie Ferien?
Was, jetzt im Sommer oder jetzt
Herbstferien? Nee, jetzt gerade Herbstferien.
Nee, eigentlich eher nicht.
Also ich frage das, weil heute nämlich Schluss ist mit Ferien in halb Deutschland. 8 Bundesländer haben heute Schulstart. Wobei man wahrscheinlich sagen muss, fürs Erste wieder Schule, denn man weiß ja nicht genau, ob nicht bald auch schon wieder Homeschooling ansteht für die vielen, für die meisten.
Naja, wir haben an der Uni natürlich die gleichen Diskussionen. Machen wir Präsenzlehre, machen wir hybride Lehre, machen wir rotierende Lehre und so weiter. Also das betrifft ja alle. Und das ist für alle, die in diesen Institutionen irgendwo sind, natürlich ein ganz großes Thema. Ja.
Also was auf jeden Fall nicht geht, nicht gehen soll, ein CDU-Parteitag mit über 1000 Delegierten. Die CDU sagt ab. Auch das ein Thema dieses Tages, über das wir sprechen werden. Und zum Wachwerden an diesem grauen, na, jetzt gibt es ein paar Sonnenstrahlen, aber insgesamt grauen Herbsttag schon mal ein Gedanke an alle, die uns zuhören. Regiert Angela Merkel am Ende notgedrungen einfach weiter?
Ja, das munkelt man ja schon fast. Ja, ich höre es auch im Ausland ganz oft, dass irgendwie gefragt werde, sag mal, tritt die Merkel wirklich ab? Ja, dann sage ich immer, ja, sie hat es jetzt mehrfach angekündigt zumindest, aber heute weiß man ja wirklich nicht, was morgen ist. Ja.
Also das und mehr in einer Stunde Radio oder 30 Minuten Podcast. Schönen guten Tag an alle, die dabei sind. Katzenjammer oder Freude. Wahrscheinlich gibt es beide Gefühlslagen bei Millionen Schülerinnen und Schülern, die heute ihren ersten Schultag nach den Herbstferien haben. Herbstferien meistens ohne echten Urlaub. Beherbergungsverbot sei Dank. Da kann unterm Strich Schule vielleicht sogar schöner sein. Aber wer weiß, wie lange das noch gut geht. Die Infektionszahlen steigen so rasant, dass auch Schulschließungen wieder kommen könnten. Mein Gast heute ist Ulrike Giro, Politikwissenschaftlerin und Europaexpertin. Frau Giro, Spanien, Belgien, Frankreich, um nur mal 3 zu nennen, haben ja schon wieder zu viel drastischeren Maßnahmen gegriffen. Sind das in gewisser Weise Vorboten oder sind das auch andere Situationen?
Naja, die eigentliche Frage ist auch, also Vorboten sicherlich, weil wir ja auch schon wieder darüber diskutieren, den Lockdown, aber interessant sind ja die Korrelationen. Also wenn Sie sich angucken, sind ja interessanterweise, und man weiß ja gar nicht warum, aber die Länder, die den im ersten Lockdown die härtesten Maßnahmen hatten, also den härtesten Lockdown, Spanien, Frankreich, Großbritannien, auch diejenigen Länder mit den höchsten Fallzahlen. Ja, also wenn man jetzt sagen will, dass der Lockdown eine Korrelation hat zu den Fallzahlen, dann ist das statistisch nicht unbedingt nachweisbar. Ja, umgekehrt, weil Sie die Schulen angesprochen haben, wissen wir aus Schweden, dass die Schüler ja haben durchlaufen lassen mit genau 0 Infizierten im schulischen Bereich. Also jedenfalls keinen Todesfällen oder irgendwie erkennbar schwierigen Verläufen. Ja, und das spricht ja auch dafür, dass einige sagen, die Schulen sind nicht das Problem. Und das hat ja auch jetzt schon Familienministerin Giffey gesagt, dass die Krippen nicht das Problem sind. Ja, also ich bin keine Virologin, aber es gibt halt viele Sachen, viele Möglichkeiten, auf diese Dinge zu schauen.
Es bleibt insgesamt eben einfach eine sehr unübersichtliche Lage und deswegen wahrscheinlich auch politisch so unbefriedigend, weil natürlich doch der Wunsch da ist und gerade nachdem es eben nicht mehr die erste Phase der Pandemie ist, dass man sich denkt, ihr müsstet doch Antworten haben und wir merken, es ist so ein Stochern im Nebel.
Ja, ich würde den Hörerinnen und Hörern gerne das Buch von Hartmut Rosa empfehlen, Unverfügbarkeit, ja, also dass die letzten Dinge des Lebens irgendwie unverfügbar sind und das natürlich auch, man kann sich auch erinnern an die Ballade von Bertolt Brecht über die Unmöglichkeit oder die Unzulänglichkeit des menschlichen Planens. Ja, also wir sind offensichtlich in einer Krise, wo wir viele Daten haben, die wir aber auch noch nicht genau lesen. Ja, und deswegen auch unsere Planungssicherheit uns immer wieder entgleitet. Und als Gesellschaft stresst uns das, weil wir das nicht mehr gewöhnt sind. Wir sind natürlich gewöhnt, dass wir eigentlich alles im Griff haben. Und das sieht man jetzt, dass es vielleicht nicht so ist. Und wir tun uns schwer, damit umzugehen.
Was Ihnen noch gelingt, habe ich aus dem Vorgespräch vernommen, dass Reisen auch selbst nach Frankreich. Sie kombinieren das aber mit vielen Tests, haben Sie gesagt. Ja.
Also meine Kinder wohnen in Paris, deswegen nehme ich mir auch das Recht daraus. Meine Kinder, mein Sohn ist übrigens auch Arzt in einem französischen Krankenhaus. Ja, dem habe ich dann einfach auch geholfen. Ja, deswegen bin ich tatsächlich für ein paar Tage nach Paris. Aber das kann man heute machen, indem sie sich immer wieder testen lassen bei der Ein- und Ausreise. Das heißt, bevor ich aus Wien abreise, kriege ich einen Negativtest, dann lande ich, dann lasse ich mich wieder testen. Vor der Ausreise aus Paris lasse ich mich testen. Also im Prinzip bin ich in einem permanenten Testmodus und hat bisher auch funktioniert.
Wie haben Sie denn Frankreich erlebt jetzt, dieses Land mit diesen drastischen Maßnahmen, Ausgangssperre und dergleichen?
Ja, ich war ja gerade da, als der Lockdown, also die Rede, als Macron geredet hat, was auch eine, ja, es ist schon interessant, auch die einfach die Tonalität so einer Fernsehansprache und wie dann einfach ganz Frankreich vor den Fernsehschirmen sitzt, ja. Was habe ich erlebt? Ich habe erlebt, dass viele Freunde sowieso schon oder Bekannte, tatsächlich auch die, die es sich leisten können, ja, sind eigentlich in den Landhäusern und auch nicht mehr zurückgekommen, ja. Also ganz viele, die anderen sind in dieser Situation relativ entspannt gewesen, ja, ganz interessant. Also wir waren dann tagsüber im Square de Batignolles, so ein Park, also da gehen die Leute schon irgendwie einfach auch spazieren. Also ich hatte schon das Gefühl, dass es einerseits entspannt ist, auf der anderen Seite war der Lockdown, die Sperrstunde, 21 Uhr, müssen sie zu Hause sein, steht die Polizei auf der Straße und es wird kontrolliert. Also das ist ja befremdend irgendwo.
Sie haben ja gerade ein Buch veröffentlicht, Nichts wird so bleiben, wie es war, Europa und die Krise, eine Zeitreise. Ausgang noch vollkommen offen oder haben Sie schon erste Station für diese Zeitreise?
Ja, also mich wundert schon, dass jetzt irgendwie von Europa eigentlich auch nicht mehr viel die Rede ist. Ja, am Anfang war gemeinsam rein, gemeinsam raus, together in, together out, Solidarität, wir stehen auf dem Balkon, wir klatschen und es wurden große Pläne gemacht, unter anderem ja eben auch dieser EU-Gipfel im Juli, wo wir diesen Einstieg in die europäischen, dass die Europäische Union selber Anleihen macht. Ja.
Und dieses Riesenpaket von 750 Milliarden Euro.
Abgesehen davon, dass wir deutsche Ratspräsidentschaft haben, von der auch nicht viel die Rede ist und so weiter, dann ist die Zukunftskonferenz von Frau von der Leyen, die sie geplant hat, also Konferenz zur Zukunft der Europäischen Union, wo sie die europäischen Bürgerinnen befragen möchte, die ist jetzt auch immer noch nicht losgetreten. Und ich mache mir schon Sorgen, ob wir sozusagen die gesamteuropäische Sichtung der Dinge, ob wir das durchhalten werden. Ja?
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. An diesem Montag, der mit einer traurigen Nachricht begonnen hat, Thomas Oppermann, der SPD-Politiker und Vizepräsident des Bundestages, ist im Alter von 66 Jahren überraschend gestorben. Du warst ein großer Demokrat und ein wirklich feiner Kerl, schrieb zum Beispiel Bundeswirtschaftsminister Altmaier heute Morgen auf Twitter. Und er war ein Mann mit Humor. Diese Szene aus dem Bundestag habe ich hier für Sie, als ihm der Bundestagspräsident 2017 gerade zum Geburtstag gratuliert hatte.
Vielen Dank, Herr Präsident. Das größte Geschenk für mich ist allerdings nicht, dass ich an meinem Geburtstag auf die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin antworten darf, sondern dass... Das größte Geschenk ist, dass gestern Abend Borussia Dortmund in einem großartigen Spiel 3-2 gegen Bayern München gewonnen hat.
Thomas Oppermann, der SPD-Politiker, am Abend in Göttingen gestorben. Darüber sprechen wir weiter an meiner Seite, die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero und zugeschaltet aus unserem Hauptstadtstudio Klaus Remme. Die Frage erstmal an Sie, Klaus Remme. Der Tod kam überraschend, heißt es, gerade mal 66 Jahre alt war Oppermann. Weiß man mittlerweile mehr?
Na, man weiß die zeitlichen Umstände gestern. Er war eingeladen bei Berlin Direkt im ZDF und ist offenbar, ich würde fast sagen, unmittelbar vor seinem Live-Auftritt zusammengebrochen, während der erste Take der Sendung lief in Göttingen. Er sollte zugeschaltet werden. Dazu ist es dann nicht mehr gekommen. Er ist dann sofort in die Universitätsklinik in Göttingen gebracht worden und dann in der Nacht verstorben. Die unmittelbare Todesursache ist noch unbekannt.
Thomas Oppermann ist im Amt des Bundestagsvizepräsidenten gestorben, aber er hatte ja auch vorher, er hat teils, zumindest politisch betrachtet, noch gewichtigere Ämter. Was waren denn so seine wichtigsten Stationen?
Na, er hatte eine landespolitische Karriere und eine bundespolitische, seit 1990 im Landtag in Niedersachsen. Er war lange Zeit Wissenschaftsminister dort in Hannover und wäre es wohl gerne auch in Berlin geworden. Ein Karriereschritt, der ihm verwehrt blieb. Ansonsten eine große bundespolitische Karriere als Parlamentarier, zunächst als parlamentarischer Geschäftsführer. Seit 2005 saß er im Bundestag. Innen und Recht, das war seine Expertise. Später dann natürlich Fraktionsvorsitzender und dann nach der letzten Bundestagswahl Vizepräsident des Parlaments. Und eine Leidenschaft neben der Politik haben wir eben schon gehört, das war der Fußball, das Wandern. Eine andere Leidenschaft, ein Hobby. Und die Reaktionen, Peter Altmaier haben Sie genannt, Sie kommen wirklich aus allen Parteien und sind sowohl aus der der Bundesregierung, aus der Koalition, wie aber auch aus der Opposition, gekennzeichnet von Respekt. Ein feiner Mann, ein feiner Kerl. Der Bundespräsident schrieb, Thomas Oppermann war in all seinen Ämtern ein eigenständiger, unverwechselbarer Charakter. Er war mir über viele Jahre Weggefährte, Berater und guter Freund. Die Kanzlerin würdigte ihn als verlässlichen und fairen sozialdemokratischen Partner in einer großen Koalition. Wolfgang Schäuble als Parlamentspräsident sagte, wer Thomas Oppermann zuletzt traf, erlebte einen Mann, der gerade nach der Ankündigung seines Abschieds aus der aktiven Politik in sich zu ruhen schien und gleichzeitig voller Vorfreude war auf kommende Projekte. Und es ist ja so, er hatte bekannt gegeben, dass er zur Bundestagswahl nicht noch einmal antreten wolle.
Mhm. Ulrike Gero, Thomas Oppermann auch ein Politikertypus, der SPD insgesamt gut getan hat, oder?
Ja, sicherlich. Also ich habe ihn nicht persönlich gekannt, ein paar Mal getroffen, aber nicht persönlich gekannt. Und er stand für mich, also irgendwie natürlich dieses Authentische, dieses Echte, ja, Genosse, Sozialdemokrat, aber für eine nicht gespaltene SPD. Danach ist ja jetzt so Saskia Esken, Walter Borjans, Olaf Scholz, wo ist der Riss in der SPD? Ja, was diese Partei jetzt leider eben seit Monaten auch diskutiert. Und mit Thomas Oppermann ist noch einer, der stand einfach für die Sozialdemokratie. Und da gibt es nicht mehr so ganz viele, die mir jetzt spontan einfallen würden, ohne dass man in diese Spaltungstendenzen geht und insofern, ja, echt authentisch stand für etwas. Mhm.
Und Klaus Römme, Pragmatismus ist ein Wort, das auch immer wieder jetzt gefallen ist in diesen Stunden.
Absolut. Kein Ideologe, ein Pragmatiker mit einer gehörigen Portion Gelassenheit. Das hört man vielleicht hier in diesen Worten bei der Episode vor einigen Wochen, als es zu den Protesten auf den Stufen des Reichstagsgebäudes kam und einige hier schon die Demokratie in Gefahr sahen. Und gelassen reagierte Thomas Oppermann bei Phoenix so.
Es waren 300 Leute etwa, die auf die Treppen gestürmt sind und von einem Einpeitscher aufgewiegelt worden sind. Das ist eigentlich kein Problem, das unsere Demokratie ins Wanken bringt. Ich glaube, da können wir politische, inhaltliche und auch polizeiliche Antworten darauf formulieren. Mit Selbstbewusstsein und Souveränität und Gelassenheit können wir in Zukunft für den Schutz des Reichstages sorgen und solche Bilder verhindern.
Ja, Gelassenheit, er sagt das sogar selber am Ende dieses O-Tons.
Thomas Oppermann, im Alter von 66 Jahren ist der Vizepräsident des Bundestages gestorben. Vielen Dank, Klaus Remme, ins Hauptstadtstudio und danke an Ulrike Gero bis hierhin. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, der Tag mit Ulrike Gero, Professorin für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems. Wir sortieren die Themen dieses Tages und dazu zählt diese Nachricht. Die CDU wird die Entscheidung, wer künftig die Partei führen soll, aufs nächste Jahr verschieben, kein Parteitag im Dezember. Stattdessen will man wohl im Januar schauen, wie und wann eine Entscheidung dann irgendwann im Frühjahr 2021 möglich sein soll. Dieser Vorschlag von noch Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Zustimmung des CDU-Präsidiums bekommen, wurde gerade gemeldet. Frau Gero, der Grund ist klar. Die Sorge vor Corona, immerhin wären 1001 Delegierter in Stuttgart Anfang Dezember zusammengekommen. Aber ich frage mich schon, kann man eine derart wichtige Entscheidung auf eine derart lange Bank schieben?
Ja, also ich fürchte, dass, also wie gesagt, der Grund ist klar und den wollen wir hier nicht diskutieren, aber ist für die CDU sicherlich nicht gut, ja. Also natürlich ist die Frage, ob man das jetzt virtuell macht und was dann an Energien auch oder Kraftfeldern in so einem Parteitag entsteht, eine ganz andere. Aber die CDU quält sich jetzt schon seit geraumer Zeit mit der Nachfolge. Annegret Kramp-Karrenbauer war designiert, das scheitert. Dann gibt's jetzt nochmal diese Urabstimmung, diese Kandidatenwahl. Das wird jetzt von Corona durchbrochen. Und es geht ja nicht um irgendeine Kanzlerkandidatur, sondern es geht um die Beendigung von 16 Jahren Angela Merkel. Das ist ja auch nicht eine sozusagen ordinäre deutsche Bundestagswahl, sondern für die Partei massiv wichtig. Und insofern ist das, glaube ich, für die CDU eine ganz, ganz wichtige Nachricht.
Mhm. Also Sie sagen, das ist für die CDU nicht gut, wenn es jetzt so lange dauert. Gleichzeitig ist es aber möglicherweise für einige in der CDU gerade gut, dass dieser Parteitag jetzt nicht stattfindet und auch vor allem nicht sozusagen in einer offenen Auseinandersetzung. So kann man zumindest Friedrich Merz verstehen, einen der Kandidaten. Ich weiß nicht, wer die Namen nochmal braucht. Wir haben Armin Laschet, den NRW-Ministerpräsidenten, wir haben Norbert Röttgen, den CDU-Außenpolitiker und eben Friedrich Merz. Der das für falsch hält, hat er schon heute Morgen, als sich die Entscheidung abzeichnete, im ARD-Morgenmagazin deutlich gemacht und das so begründet.
Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir einen Parteitag machen können. Also Hertha BSC hat gestern hier in Berlin eine Mitgliederversammlung mit 1000 Mitgliedern durchgeführt, anwesend im Saal, und hat einen Vorsitzenden gewählt. Die Schulen fangen heute wieder an in Nordrhein-Westfalen mit 2,2 Millionen Schülern, die teilweise in Schulen mit über 1000 Schülerinnen und Schülern gehen. Also es geht. Gut, wenn es jetzt Präsenzparteitag aus guten Gründen nicht gehen sollte, dann müssen wir einen digitalen Parteitag machen. Und wenn wir diesen Parteitag jetzt auch nicht machen, dann muss ich sagen, dann lässt sich das mit Corona nicht mehr begründen. Naja, dann gibt es offensichtlich Gründe, die mit Corona wenig oder gar nichts zu tun haben. Ich merke das seit einigen Wochen. Es gibt Teile des Partei-Establishments. Es sind Teile, es sind nicht alle, aber beachtliche Teile, die verhindern wollen, dass ich Parteivorsitzender werde. Und damit wird jetzt auch dieser Parteitag verbunden. Ich möchte, dass ein Parteitag stattfindet.
Also das sagt Friedrich Merz.
Also die Umfragen, geben ihm natürlich recht, dass er der Favorit ist. Ja, die letzte, die ich gelesen habe vor, ich weiß nicht, 6 Tagen oder so, war 45% für Merz, knapp über 30 für ein Laschet und knapp über 20 für Röttgen. Das heißt, er würde wahrscheinlich, er würde keine absolute Mehrheit im ersten Wahlgang bekommen. Ja, da müsste man gucken, wie sortiert sich das im zweiten Wahlgang. Aber zumindest gibt es solide Chancen in einer, und dann ist es ja auch immer die Frage, wie die Halle reagiert. Ja, wie ist so eine Stimmung auf so einem Parteitag? Abgesehen davon ist ja die Frage, was machen wir mit Überraschungskandidaten? Also wenn jetzt, wurde ja auch gemunkelt, wird gemunkelt, ja, Jens Spahn doch aus dem Hintergrund noch irgendwie hervorkommt. Geht das in so einem virtuellen Setting, wenn das da nicht vorbereitet ist? Weil wir wissen alle aus diesen ganzen Zoom-Konferenzen, es muss eigentlich vorher alles bis ins Detail vorbereitet sein. Also ich finde schon, dass Herr Merz zumindest plausible Argumente hat, was gerade stattfindet, ja, wo trotz Corona Sachen stattfinden. Das kann man nicht einfach so wegwischen. Und ich finde schon, dass die CDU wahrscheinlich im Parteitag gut tun würde, um das jetzt zu entscheiden, weil sonst riskiert man eben, dass genau solche Gerüchte einfach Strohfeuer werden, wie Herr Merz das ja heute Morgen formuliert hat.
Sie haben es ja anfangs gesagt, diese Vorstellung, dass die CDU bis ins Frühjahr 2021 nicht weiß, wie diese Ära Merkel zu Ende gehen soll, das hat ja auch was für die Demokratie problematisch ist. Also, oder man könnte natürlich auch sagen, es ist was Beruhigendes. Wir haben eine Kanzlerin bis zum Herbst 2021. Lass die Dinge mal Ruhe. Aber ich sehe eher die Sorge. Man will doch sozusagen auch da eine Aufstellung haben, wissen, wo es hingehen könnte.
Das hat was von Verwelken, ne? Und das hat irgendwie sowas von Energielosigkeit. Und man kann jetzt nicht, und wir kennen das alle, Corona, die Gründe, und wir akzeptieren diese Gründe ja auch. Trotzdem fühlen wir alle, dass da irgendwie sowas verwelkt. Ja? Und deswegen haben wir ja, glaube ich, auch gerade im Moment übrigens, in den letzten 10, 20 Tagen hatten wir doch auch wieder energetische Debatten über, wie lange kann ein Ausnahmezustand dauern. Herr Sloterdijk war im Deutschlandfunk. Wir hatten Christian Möllers, den Juristen, der gesagt hat, wir brauchen jetzt doch eine andere parlamentarische Grundlage. Das heißt, in dem Moment, wo wir sehen, dass das länger dauert, als wir alle gedacht haben, kommen ja auch wieder Diskussionen, dass eben die Sachen anders beleuchtet werden müssen und dass Dinge möglich sein müssen, trotz Corona, wenn es denn dauert. Ja? Weil wir können ja nicht sozusagen einen ewigen Ausnahmezustand machen. Und in diesem Zusammenhang finde ich auch mit Blick auf die CDU und was jetzt geplant werden muss, wie kommt denn dieses Land sozusagen mit wem nach Corona wieder hervor? Mit welchem Programm, mit welcher Programmatik geht es dabei um Europa und diese ganzen Geschichten? Da braucht man eine Person für, eine Führungsfigur, aber vor allen Dingen auch allein die Fristen, Wahlkampf und wann macht man Aufstellung, Kandidatenaufstellung.
Das ganz ja. Nebenbei die Klärung mit der CSU. Ne? Auch das ist ja wahrscheinlich nicht gemacht, ne? Obwohl vielleicht reicht auch wieder ein Frühstück, man weiß es nicht. Aber Frau Giro, eine Frage noch zu dem Thema. Sie waren ja selbst mal CDU-Mitglied.
Ja.
Ja. Hätten Sie denn da irgendeine Empfehlung?
Empfehlung, also wenn ich bin da persönlicher, dann bin ich bei Herrn Laschet. Ich komme selber aus dem Rheinland. Ich darf das sagen, ich kenne Armin Laschet und hat für mich auch vor allen Dingen in der europapolitischen Orientierung, wo ich hingucke, zum Beispiel eine ganz tolle Rede gemacht auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die übrigens im Ausland auch sehr gut angekommen ist. Also ich habe da kein Problem, das offen zu sagen, dass wenn ich da was zu entscheiden hätte, würde ich persönlich Herrn Laschet sehr begrüßen.
Wobei man sagen muss, also rein europapolitisch betrachtet sind alle drei chancenreichen Kandidaten eigentlich ein Fortschritt im Vergleich zu Angela Merkel.
Herr Röttgen hat zumindest eine ganz solide außenpolitische Grundierung. Ja, er ist auch vernehmbar. Er ist übrigens auch einer der wenigen, der zu Syrien, zu Russland, zu Putin, zu Xi Jinping und so weiter immer wieder ganz gute und auch klassische außenpolitische Positionen Deutschlands vertritt. Bin ich total d'accord. Auch Herr Merz hat mit Blick auf dieses Rescue-Paket der Europäischen Union jetzt im Juli im Grunde tatsächlich begrüßt, dass jetzt Merkel und Macron in diesen Rescue-Modus gekommen sind. Also auch da kein Problem. Aber Armin Laschet steht für mich persönlich persönlich noch für so eine alte Art, sage ich mal, Blümgeißler, so einen rheinischen Kapitalismus auch, ja? Vielleicht ist das jetzt einfach meine Sozialisierung, aber Sie haben mich ja gefragt.
Ja, vielen Dank. Wir schauen hier weiter auf die Debatten dieses Tages mit der Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero. Und eine Debatte wird beflügelt durch eine Studie, die gerade vorgestellt wurde, zur Frage, sind Ostdeutsche und Migrantinnen und Migranten unterrepräsentiert in bundesdeutschen Eliten? Bei der Pressekonferenz virtuell dabei war meine Kollegin Marianne Albers jetzt hier bei uns im Studio. Lassen Sie mich raten, Sie sind unterrepräsentiert.
Ja, das ist wirklich keine Überraschung. Aber trotzdem sind ein paar Details doch ganz interessant, die das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, die Hochschule Zittau-Görlitz und die Universität Leipzig zusammen herausgefunden haben. Und zwar, wenn es um die Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen geht und auch wenn es um die Unterschiede in den Eliten geht. Das Ergebnis ist, dass auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung Ostdeutsche bei einem Bevölkerungsanteil von 19,4% mit nur rund 10% in Elitepositionen vertreten sind. Bei Menschen mit Migrationshintergrund ist der Unterschied mit 9,2% in Eliten und einem Bevölkerungsanteil von 26% noch deutlich, deutlich größer. Auch das ist nicht neu, aber zwischen den einzelnen gesellschaftlichen Bereichen gibt es große Unterschiede. In der Politik, da sind Ostdeutsche bundesweit relativ gut in Elitepositionen vertreten. Im Militär, der Wissenschaft, der Justiz, der Wirtschaft und der Religion aber nicht. Und Menschen mit Migrationshintergrund sind in den Bereichen Kultur und Religion kaum oder nur leicht unterrepräsentiert, aber in Wirtschaft und Medien sind sie seltener in Elitepositionen. Die Forscherinnen und Forscher sagen, das ist ungerecht, dass Menschen aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit nicht in gleicher Weise an Eliten beteiligt sind. Sie könnten ihre Erfahrungen nicht einbringen. Es geht auch um politische Teilhabe, um Integration. Und auch die große Mehrheit der Gesamtbevölkerung nimmt diese Unterrepräsentation beider Gruppen wahr. Das ist interessant und zwar wirklich ganz deutlich als Problem. Also kaum jemand in der Bevölkerung, dazu wurde eine repräsentative Studie durchgeführt, glaubt, dass das nur an mangelndem Aufstiegswillen liegt und befürwortet eine gesetzliche Quote nicht mit ganz so großer Zustimmung. Nur ein Drittel der Bevölkerung wäre dafür, aber mehr als 60% der Befragten können sich Maßnahmen zur Förderung einzelner Personen aus beiden Gruppen vorstellen. Die Fördermaßnahmen für Ostdeutsche, da ist die Zustimmung etwas größer als für Menschen mit Migrationshintergrund.
Okay, ja. Interessant, dieser Gesamtblick. Vielen Dank erstmal für diese Sortierung, Frau Gero. Also man hört, wir haben da ein Problem. Würden Sie da mitgehen?
Ja, also auch erstmal Dank für die Studie und die interessanten Resultate. Also jetzt ganz spontan natürlich mitgehen, ja, dass die gefühlte Repräsentation von migrantischem Hintergrund in Funktionseliten ist, das haben Sie auch gesagt, nicht so groß. Ich habe aber trotzdem ein Problem mit dem Elitenbegriff, ja, weil das, was wir ja heute eigentlich sehen, ist, dass wir gar nicht mehr wissen, wer Eliten sind. Also damit will ich sagen, wir unterscheiden ja doch heute sehr stark zwischen Geisteseliten und Geldeliten, ja. Ist jetzt Trump Elite, ja oder nein? Ja, Trump ist natürlich Geldelite, aber nicht mehr Geisteselite. Ja. Und wenn wir jetzt unseren alten Elitenbegriff, nämlich ist man in der Wissenschaft, ist man im Militär, ist man keine Ahnung, bei Gerichten oder so, ja, das ist ein alter Elitenbegriff. Zugleich sehen wir aber eigentlich, dass diese Funktionseliten, die mal die Republik zusammengehalten haben, im Grunde in Anerkennung und aber auch in Geld abnehmen. Ja. Man verdient ja nicht mehr so viel im Vergleich. Und insofern habe ich schon ein Problem mit diesem Elitenbegriff, wenn es darum geht, wo ist man denn jetzt eigentlich vertreten?
Mhm. Gibt es denn eine Festlegung, was Elite sein soll?
Ja, das ist eben zum ersten Mal eine Studie, die diesen Begriff wirklich ganz breit fasst. Also andere Studien haben das viel enger gemacht und die Forschenden haben hier 3000 Elitepositionen untersucht in verschiedenen Bereichen. Also nicht nur die klassischen Verwaltung, Justiz, Politik, ja, Wissenschaft würden wir vielleicht sagen. Sie haben aber auch Gewerkschaften, Zivilgesellschaft und Kultur dazu genommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass da auch ein YouTuber dabei ist oder eine YouTuberin. Mhm. Also ich glaube, dieser Elitenbegriff ist wirklich weiter gefasst als bei anderen Studien. Problematisch ist natürlich, wer ist jetzt ein Mensch mit Migrationshintergrund, so wie die Forschenden das gesagt haben. Da sehen sie auch noch Möglichkeiten, das alles noch weiter zu fassen. Aber sie sagen, wir sehen hier eben Ansatzpunkte. Es ist eine Diskriminierung. Diese Diskriminierung wird in einer repräsentativen Studie auch in der Bevölkerung wahrgenommen und die Bevölkerung befürwortet Gegenmaßnahmen. Also sagen sie, das ist ganz klar auch eine Handlungsanweisung oder ein Vorschlag an die Politik. Tut was.
Wir haben aber jetzt hier also ganz offensichtlich ein Gleichheitsproblem, aber wir haben auch ein anderes Problem, das dann gleich mit reinschleicht. Wenn wir das jetzt umdrehen, dann legen wir Menschen natürlich auch ein Stück weit auf ihre Herkunft fest. Und Sie merken schon, jetzt sind wir in den tiefen Gewässern der hitzig geführten Debatte um Identitätspolitik. Und ausgerechnet auch diese Studie hätte sehr einfach sich auch nur mal zwei Gruppen rausgesucht. Man hätte ja wahrscheinlich auch noch andere wählen können.
Mir fällt dazu ein, wissen Sie, ich wohne ja in Wien und unterrichte dort, aber in Wien ist ja nur die Frage, in welcher Generation Sie mit welchem Namen wie in die Wiener Gesellschaft integriert werden. Ja? Und die früher sozusagen die Kroaten waren oder die aus Ungarn, haben sich längst sozusagen eingedeutscht oder eingewienert. Und jetzt nimmt man noch die wahr, die aus Bosnien kommen. Aber weil Sie das so gesagt haben, ja, wer hat jetzt eigentlich einen Migrationshintergrund? Also meine Oma kommt auch aus Oppeln und die haben sich noch mit Janusz SZ eingedeutscht in Janusz US. Ja? Das heißt, das sind ja immer die Integrationsbewegungen, dass man irgendwann mal den migrantischen Hintergrund eigentlich verliert, wenn die Integration gelingt. Das würde ich gerne nochmal dazu sagen. Ja? Und in der Tat ist die Frage, wie gehen wir jetzt damit um, dass wir die gefühlte Repräsentationsvakuum haben, also dass wir gefühlt nicht repräsentieren, was in der Gesellschaft vor sich geht. Da bin ich auch dabei und ich bestreite mitnichten, dass das für migrantische Milieus ein großes Problem ist. Wie Sie auch sagen, wird von der Gesellschaft anerkannt. Trotzdem frage ich mich als Politikwissenschaftlerin, wohin soll denn das führen? Ja? Wir haben die Debatte jetzt mit den Frauen gehabt, jetzt mit den Migranten, dann mit den Ostdeutschen. Wir hatten schon mal die grauen Panzer. Die wollten nur die älteren Leute der Gesellschaft repräsentieren. Machen wir das demnächst für die Kinder, dann vielleicht fürs Tierwohl? Also was steht eigentlich hinter dieser Fragmentierung der Gesellschaft in gesellschaftliche Gruppen, die dann besser repräsentiert werden müssen? Und wer sind dann aber die Leute der Gesellschaft, die man dann nicht mehr sieht? Also ich will das nur als Frage stellen. Ich sehe das Anliegen, ich sehe das Begehren, ich sehe auch den Auftrag an die Politik. Aber dahinter steht mir doch scheinbar eine viel größere Krise der Repräsentation. Und diese viel größere Krise der Repräsentation, die kann man schon sehen. Das ist aber eine Krise der sozialen Repräsentation. Also wenn Sie mich heute fragen, als Politikwissenschaftlerin, wo ist das Problem der heutigen Meritokratie, wie man sagt, dann kann ich Ihnen sagen, wir haben ungefähr 60% der Gesellschaft in Deutschland, die haben kein Abitur und kein Studium, aber von den Abgeordneten sind nur 2,6% der Abgeordneten, die kein Studium und kein Abitur haben. Ja? Das heißt, wir haben eine riesengroße Krise der Repräsentation, wenn es um Bildung und sozialen Aufstieg geht. Das heißt, dass wir die besseren Klassen der Gesellschaft im Parlament besser abbilden. Und das hat a priori erstmal mit Frauen, Migranten, People of Color nur sekundär zu tun.
Frau Giro, Marianne Alavers, lassen Sie uns diesen Gedanken gleich nochmal aufnehmen, weil ich finde das spannend, inwieweit das sozusagen die soziale Dimension bei dieser Frage gar keine Berücksichtigung findet, vielleicht doch Berücksichtigung findet, vielleicht gibt es Antworten aus der Studie dazu. Wir nehmen das gleich nochmal auf. Ja, was bremst die Gleichheit? Die Frage, wo man geboren ist, wie man geboren ist, migrantisch oder ostdeutsch. Dazu gibt es heute eine Studie. Marianne Alweis hat dazu gerade schon ein paar Kernpunkte vorgestellt. Oder, und das war der Impuls von Ulrike Giro, meinem Gast heute, sind es doch vielleicht sogar stärker soziale Aspekte, die damit nicht unbedingt verbunden sein müssen. Marianne Alweis, gibt es denn in dieser Studie auch Antworten zu dieser Verknüpfung, also wie weit das Soziale, die Herkunft, auch das Bildungsniveau eine Rolle spielt?
Ich habe nachgefragt, welche Gründe für die Unterrepräsentation die Forscherinnen und Forscher sehen, ganz dezidiert auch nach der sozialen Herkunft. Die Antwort war nicht ganz so eindeutig, wie das vielleicht zu wünschen wäre. Ja, die soziale Herkunft spielt in der Elitenrekrutierung immer eine Rolle. Das war die Antwort. Daher sind Ostdeutsche ohnehin benachteiligt, so einer der Forscher. In der DDR wurde auch eine Arbeiterkultur gefördert, kein elitärer Habitus zum Beispiel. Das spielt allerdings in manchen Sektoren weniger eine Rolle als in den anderen. Das fand ich interessant. In Gewerkschaften und in der Zivilgesellschaft weniger, in der Justiz und vor allem auch in der Wissenschaft deutlich mehr. Insgesamt sagen die Forschenden zu diesen ganzen Fragen, also welche Gründe gibt es dafür, spielt vielleicht auch die Bildung eine ganz strukturelle Rolle? Das müssen wir noch weiter analysieren. Wir haben jetzt die Daten erstmal erhoben. Sie sind gerade dabei, ein Buch auch vorzubereiten. Das müssen wir weiter auswerten und wir müssen auch noch weitere Untersuchungen dazu anstoßen.
Frau Giro, Sie haben es ja gerade angesprochen in der Politik beispielsweise. Also Sie vermissen da was eigentlich? Also vermissen Sie, dass alle die Chance kriegen, auch zum Beispiel Akademiker zu werden? Oder müsste die Politik erstmal mehr Repräsentanz hinkriegen in den Parlamenten beispielsweise für Menschen, die nicht diesen Hintergrund haben?
Also ich vermisse erstmal gar nichts, ja, sondern als Politikwissenschaftler kann ich Ihnen nur sagen, das ist gerade die große Streitfrage in den Sozialwissenschaften. Ja, haben wir Diskriminierung wegen Frau sein, wegen homosexuell sein, wegen migrantischem Hintergrund oder haben wir Diskriminierung oder Nicht-Repräsentanz, ausreichende Repräsentanz im System wegen sozialem Hintergrund? Ja? Mhm. Sie können ja auch heute in eine Hartz-IV-Familie hineingeboren werden und Sie sind weiß und alle so und dann sind Sie formal trotzdem nicht gut repräsentiert, auch wenn Sie keiner dieser Gruppen zugehörig sind. Ja? Und das ist ein großer, man nennt es ein, also La Convergence des Luttes, ja, sagt man. Müssen wir jetzt sozusagen alle identitären Gruppen zusammenbinden, also die migrantischen Hintergrundgruppen, die Ostdeutschen, die Frauen, die Homosexuellen, die also alle eine höhere Repräsentanz einfordern? Oder haben wir eigentlich ein viel profunderes strukturelles Problem in der politischen Repräsentation unserer Gesellschaften? Die Politikwissenschaft macht gerade ganz interessante Dinge. Es geht ja auch so um Losverfahren und Ballots, wo man einfach sozusagen randomly, also sozusagen Zufallsverfahren, die Leute an den Tisch bringen will, weil man nämlich genau auch da sieht, dass wir eigentlich in unseren Entscheidungsverfahren, in unseren ziemlich meritokratischen Parlamenten, vor allen Dingen die unteren Schichten und die Einkommensverlierer nicht mehr ausreichend abbilden.
Aber ja. War das nicht immer so, Frau Giraud?
Es war immer so, aber es war auch schon mal besser. Also die Frage ist natürlich, was war jetzt, was ist immer? Ja, es gibt ja gar kein immer. Aber ich sag mal, 1918, kann ich das mal gerade sagen, in der ersten deutschen Nationalversammlung, ja, ich habe mir letztens mal die Wahllisten angeguckt, da waren 98% der Abgeordneten waren damals nicht Akademiker und dann obendrauf noch ein paar Gymnasiallehrer. Also es war sozusagen
umgekehrt.
Aber es
gab natürlich auch sehr viel weniger Akademiker. Die
sicherlich,
war
ja.
Nicht,
und es war auch schon mal, schlimmer im 19. Jahrhundert, aber in der Pariser Kommune 1870 war es auch gar nicht so schlecht. Ja, also es schwankt natürlich auch immer, bevor sie wieder Zementierung von Eliten haben. Trotzdem würde ich sagen, wir haben eine ganz profunde Krise der Repräsentation und die hat sehr viel mit sozialen Stratifikationen zu tun und eben nicht nur, die wird aber heute, und das ist ja ihr Thema dieser Studie, das wird heute eher durch den Blickwinkel von benachteiligten gesellschaftlichen Gruppen diskutiert.
Ich habe ein frisches Interview mit Sarah Wagenknecht vor Augen und Ohren in der Süddeutschen Zeitung, wo sie explizit den linken Parteien, auch ihrer eigenen Partei vorwirft, zu Akademikerparteien geworden zu sein. Ganz im Sinne, wie Sie das vielleicht auch gerade analysieren, jetzt sage ich nicht kritisieren, um Sie da nicht zu verorten, aber andererseits könnte man aber auch sagen, genau diese Akademikerinnen und Akademiker führen ja den Kampf für die weniger Privilegierten.
Auch das stimmt eigentlich nicht mehr, ja, weil wissen Sie, ich bin ja Professorin, ich sehe ja auch die Fülle an Diplomen und so weiter, also das ist ja auch eine inflationäre Bewegung mit Diplomen, das heißt, heute, wenn Sie ein BA haben oder ein MA, haben Sie noch nicht mal unbedingt eine Stelle, ja, oder vielleicht haben Sie eine und die ist dann eine prekäre Stelle im akademischen Prekariat, ja, das heißt, Sie können natürlich heute, als Handwerker zum Beispiel, wenn Sie irgendwie florierenden Betrieb haben, also wenn es um Geld geht, wenn das die Münze ist, in der die Gesellschaft Anerkennung misst, können Sie ja auch ohne Diplom und ohne Bildung de facto viel mehr verdienen, ja, also das gibt es ja auch parallel dazu. Insofern ist das Stichwort Bildung und wir müssen alle akademisieren ja auch nicht die Lösung der Krise der Repräsentanz. Ja. Und dann bin ich wieder bei der sozialen Frage. Wer wird eigentlich sozusagen in seinen sozialen Belangen wahrgenommen? Und das sind, um das nur noch mal zu sagen, wirklich ganz große, strittige Fragen. Und wir haben eigentlich zwei Schulen in der Sozialwissenschaft. Die, die jetzt auf die gesellschaftlichen Gruppen gucken, das war die Studie, die Sie ja vorgestellt haben. Und die, die eher, Thomas Piketty zum Beispiel, auf die soziale Stratifikation der Gesellschaft schauen.
Tja, das war sie schon, die Stunde mit Ulrike Giraud hier bei uns, Professorin für Europawissenschaft, Demokratieforschung und Europawissenschaft, so rum. Frau Giraud, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren.
Ich habe zu danken, war wirklich schön auch, sehr interessant.